Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jung und Freudlos,
eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg.
Ja, und auch heute sitzen wir zu dritt, aber unglücklicherweise nicht in unserer Stammbesetzung. Nämlich haben wir heute eine Kranke zu beklagen. Ja. Ismene, unsere weltbeste Fachärztin und aber auch gleichzeitig verschnupfteste.
Ja. Wir schicken ihr viele Grüße und gute Genesung.
Wir schicken ihr auf jeden Fall alle Besserungswünsche. Ja. Aber Moritz, habt ihr gehört, ist Hello. Auch wieder da und stellt neugierig viele Fragen. Ich für meinen Teil heiße Sebastian und bin Assistenzarzt an der Klinik. Und heute haben wir einen Gast. Das ist Sora Waldkircher, ist Funktionsoberärztin bei uns in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, ist dort in der Privatambulanz tätig und kennt sich zufälligerweise hervorragend mit Achtsamkeit aus. Hallo Sora.
Hallo Sebastian, hallo Moritz.
Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben vielleicht gleich schon gemerkt, dass wir Zore sagen, aber du gerade als Zora vorgestellt wurdest. Wir haben das vorhin schon diskutiert, das kommt woher, kannst du es uns nochmal kurz erklären? Das ist einfach abgefahren, wenn man es nicht weiß.
Okay, also ich komme aus Kroatien und auf Kroatisch werden die Namen durchdekliniert und das S wird als S ausgesprochen und nicht als S oder sowas ähnliches.
Oh,
genau, deswegen kann man schon sehr viel mit einem Namen anfangen, über sich zu erzählen.
Ja, das stimmt. Aber das heißt, wenn wir Soro sagen, nutzen wir den Vokativ, also die Rufform.
Genau,
ne?
Die Rufform, ja. Und vielen Dank auch dafür.
Dass wir die Rufform ja. nutzen. Ja? Okay, sehr gerne.
Wir versuchen es. Das war echt ein spannender Lerntag. Ja, Zora, in unserem Podcast ist Tradition, dass wir unsere Gästin oder unseren Gast ganz besonders gut kennenlernen. Dafür haben wir uns drei Oder-Fragen ausgedacht. Das heißt, wir geben dir drei Sachen zur Auswahl und du darfst ganz spontan eine davon aussuchen, die dich maximal gut beschreibt oder die zu dir passt oder die dir sinnvoll erscheint.
Eine von drei?
Eine von drei.
Okay.
Wir probieren das einfach aus. Ich darf einsteigen, ne? Sebastian,
ja, du
ich haben uns
einsteigen.
Vorhin abgesprochen.
Mhm.
Ich darf einsteigen.
Mhm.
Also die erste Frage an dich ist: Meditation, Rechenaktion oder Spedition?
Meditation.
Okay, die war zu suggestiv, ich merke es schon.
Ich hatte jetzt felsenfest mit der Spedition gerechnet, aber gut, okay.
Also LKW.
Überrascht einen immer wieder. Gut, ich folge mit einer Frage. Aufgemerkt, hingehört oder weggeduckt?
Hingehört.
Auch das. Überrascht mich jetzt gar nicht so sehr. Warum nicht aufgemerkt?
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was das Wort bedeutet.
Okay.
Meine nicht vollkommene Deutschkenntnisse sind manchmal auch ein Hindernis.
Aufgemerkt, so wie aufgepasst, oder?
Okay, als Imperativ und Warnung.
Mhm. Aber es war eine instinktive Antwort.
So
okay, meine letzte Frage, damit wir dich vollendet kennenlernen. Schreiend in der Achterbahn, rudernd im Achter oder Piratin auf dem Achterdeck?
Ach Gott, natürlich schreiend in der Achterbahn. Ja, niemand will neben mir sitzen.
Ja? Bist du so eine Schreiendiesel?
Total. Und ich brauche 2 Stunden danach, um mich zu beruhigen.
Oh wei.
Echt?
Ja.
Aber du fährst trotzdem?
Also es wird immer weniger, weil wir sind ja hier in der Nähe von Europapark. Und mittlerweile ist es ja so, dass mein Sohn mich jetzt nicht unbedingt bei allen Aktivitäten dabei haben will. So wurde es immer weniger und jetzt schaue ich mir sowas wie Schneeflöckchenbahn an oder sowas.
Da muss man nicht ganz so viel schreien.
Nein.
Ja, es gibt ja auch ganz ruhige Attraktionen. Ne?
Das stimmt.
Wunderbar.
So, haben wir dich gut kennengelernt? Was würdest du sagen?
Ein Teil von mir.
Nur ein Teil, das glaube ich ja nicht. Nicht 100%. Beim nächsten Mal gibt es noch mehr Fragen.
Also ich würde sagen, das Wesentliche haben wir auf den Punkt gebracht.
Wunderbar.
Gut. Dann steigen wir ein, oder?
Bevor uns noch mehr Hörer wieder abspringen aus dem Oder-Fragen-Block, würde ich sagen, kommen wir mal zum Inhaltlichen, oder? So, du bist heute bei uns, weil, wie ich eingangs schon erwähnte, du dich gut mit Achtsamkeit auskennst. Deswegen fangen wir doch gleich einfach mal mit der Frage an, was ist denn das überhaupt, Achtsamkeit?
Achtsamkeit wird jetzt in unserem Kontext, welcher oft natürlich medizinisch ist, oft mit der Definition von Jon Kabat-Zinn weitergegeben. Es ist eine Form der Aufmerksamkeit, es ist ein in hier und in jetzt sein mit allem, was da ist, ohne es zu bewerten. Das hört sich jetzt gleich schon sehr theoretisch an, weil Definitionen sind meistens dafür da, dass man die erklärt, weil ansonsten kann man im Wesentlichen mit einer Definition gar nicht so viel anfangen. Ja. Das heißt, was heißt es konkret und praktisch, wenn ich meine, das, was da ist, ich kann bemerken, wie sich mein Körper gerade anfühlt, ich kann bemerken, welche Stimmung hier gerade so im Raum ist, ich kann bemerken, wie der Raum aussieht, ich kann aber auch bemerken, wie es mir gerade geht, welche Emotionen da sind, welche Gedanken da sind. Und wenn ich es dann schaffe, einfach so wahrzunehmen, ohne zu sagen, das gefällt mir nicht und das hätte ich gern anders, dann bin ich achtsam.
Okay, das klingt schon jetzt weniger theoretisch, aber auch nach was, was man vielleicht gar nicht so leicht erreichen kann. Woher kommt denn dieses Konzept oder die Idee der Achtsamkeit?
Also Konzept kommt aus der buddhistischen Lehre, aber daran nicht nur aus der buddhistischen Lehre. Man kann sagen, das ist gleichzeitig Bestandteil, aber auch Weg von dieser jeweiligen Tradition. Oder wenn man jetzt von Buddhismus als Religion spricht. Aus dem yogischen Kontext ist es ein fester Bestandteil der Yoga-Tradition, aber auch von vielen anderen Zugängen, letztendlich spiritueller Art, religiöser Art oder aus sonstigen Praktiken.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wir sind ja im Prinzip hier der Standpunkt aus der Medizin oder vielleicht noch spezieller aus der Psychiatrie. Und inwiefern lässt sich jetzt dieses Konzept oder die Idee der Achtsamkeit in der Psychiatrie und der Medizin anwenden?
Genau, der wurde ja schon integriert. Ich habe eingangs den Jon Kabat-Zinn erwähnt, welcher letztendlich dem den größten Dank verpflichtet ist, dass er sich selber damit beschäftigt hat, schon in den 60er Jahren und dann geschafft hat, aufgrund wirklich hingebungsvoller Arbeit, das in die medizinische Praxis zu integrieren. Er hat gearbeitet in einer Klinik in Massachusetts, wurde zu einer Stressklinik, ursprünglich Anwendung bei den Schmerzpatienten und es hat sich so nach und nach ausgebreitet. Er hat die Vipassana-Meditation kennengelernt, welches eben eine Tradition, aus der buddhistischen Tradition kommt und hat es noch ergänzt durch Praktiken aus dem Yoga, das heißt, dass man mehr Bezug auf körperliche Übungen auch bekommt, aber auch aus der Zen-Tradition einige Übungen. Und hat dann Konzept erarbeitet, ein sogenanntes Programm, welches konzipiert ist als achtwöchiges Programm, nennt sich Mindfulness Stress Reduction Programm und das wird letztendlich mittlerweile weltweit gelehrt in den Kliniken, hat aber auch Eingang gefunden, auch in die eigentlich alle Lebensbereiche.
Also ja. Mindfulness, das ist der englische Begriff für Achtsamkeit.
Mindfulness ist der englische Begriff genau. Ist auch ein zusammengesetzter Begriff aus Mindful und Awareness, welches eigentlich genau ein bisschen genauer sagt, um was es eigentlich geht. Es ist tatsächlich um Wahrnehmen, was da ist.
Okay. Und was würdest du sagen, sind denn die Effekte von Achtsamkeit?
Also ist die Frage jetzt so allgemein gedacht oder bezogen auf den medizinischen Kontext?
Wir können ja beides versuchen, mal so ein bisschen getrennt voneinander zu betrachten, weil ich glaube, es gibt ja zwei Interessen von Achtsamkeit, ne?
Genau,
wie du
genau.
schon sagst. Ne?
Also letztendlich, wenn man anfängt, was kann man relativ schnell wahrnehmen, vielleicht so. Ich würde gar nicht unbedingt von so Effekt reden, sondern was kann man dann wahrnehmen durch die Praxis ist, dass sich vielleicht eine gewisse Ruhe einstellt, dass man bemerkt auch, wie kann ich mit mir selber auch gut sein? Wie kann ich mit dem, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt, trotzdem sein? Und sich selber einfach besser kennenlernen. Das würde ich sagen, das ist der Hauptmerkmal eigentlich dieser Praxis. Sich selbst zu begegnen, sich selbst besser kennenzulernen und einen freundlichen Zugang zu sich selber finden kann.
Okay. Ist es jetzt heute was Psychiatrie-Spezifisches oder ist es auch in anderen Bereichen, also einmal in anderen medizinischen Bereichen, aber vielleicht auch, keine Ahnung, im Management oder so, wird es da auch angewendet?
Ja, genau. Heute, es gibt ja schon sozusagen eine kritische Bemerkung und einen Begriff von MAC Mindfulness, welches letztendlich sozusagen kritisiert die Tatsache, dass das tatsächlich überall verwendet wird. Ohne den ethischen Aspekt, welcher eigentlich das Wesentliche, der wesentliche Bestandteil ist oder ein übergeordneter Bestandteil. Also sowohl in der buddhistischen Tradition wie auch in der yogischen Tradition, wenn wir uns der Meditation widmen, wenn wir uns auf den Weg begeben, dann sollen vorab bestimmte ethische Merkmale, Aspekte eigentlich auch sicher sein. Mhm. Ja. Ansonsten kann man vielleicht auch auf eine falsche Fahrt, wird man sagen, kommen. Ja. So, ich mache das dafür um. Ja. Mhm. Vielleicht kann man erwähnen, dass es mittlerweile auch einen Bestseller gibt. Ich war neulich zu der Lesung, das heißt Achtsam Morden, und welcher genau sich vielleicht ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt. Ne? Ich kann auch, wenn ich den ethischen Aspekt nicht betrachte, welches eigentlich darum geht, dass ich bestimmte Regeln im Umgang mit den Menschen nicht verletze, auch im Umgang mit sich selber, ja, dass es dann irgendwie auch entgleiten kann.
Mhm. Könntest du uns mal so eine kleine Hilfestellung geben, was damit jetzt gemeint ist? Zum Beispiel, welche Regeln darf ich denn im Umgang mit mir selber nicht verletzen?
Im Umgang mit sich selber.
Oder mit anderen Menschen,
wie du möchtest. Also letztendlich wäre die Abgrenzung vielleicht gegenüber anderen Menschen, dass man... Man kann sagen, also so wie auch unsere 10 Gebote sind, die man vielleicht im Christlichen eher kennt, aber auch letztendlich das, was auch gesetzkonform ist, ja, wird bedeuten, dass man den anderen Menschen nicht verletzt, sowohl körperlich wie auch verbal nicht, ja, dass man nicht lügt, dass man nicht stiehlt, dass man nicht verlangt nach etwas, was einem nicht gehört, ja. Und Umgang mit sich selber wäre, dass man an sich arbeitet, also dass man sich permanent auch hinterfragt, sind meine Handlungen auch richtig, dient es auch für mein Wohlsein, aber dient es auch für Wohlsein anderer. Genau, dass man mit einem, mit Gleichmut den Dingen auch begegnen kann, dass man Energie auch in Projekte einbringt. Dass man auch fähig ist zu handeln, für das richtige Handeln.
Und das sind sozusagen die Voraussetzungen, dass man richtig, sage ich mal in Anführungszeichen, Achtsamkeit anwenden kann.
Ja, ich denke, dass das häufig nicht erwähnt wird. Das wird so weggelassen, was auch nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, zu einem Problem führen muss unbedingt, aber es kann. Und es fehlt auch, das Kernstück fehlt. So dass ich denke, dass es wichtig ist, es zu erwähnen. Ja. Und so ist es, wenn wir uns zu viel fokussieren auf dieses fokussierte Meditieren, auf Ruhe, dann kann sein, dass wir diesen Bereich der Verbundensein mit anderen, der Freundlichkeit zu sich selber, auch Freundlichkeit zu den anderen auch ein bisschen außer Acht lassen.
Also sagst du, das ist ganz stark verbunden mit auch mit einer Lebensanschauung, mit einer auch so ein bisschen einer Regelung des Miteinanders.
Tradition, ja. Welches ich denke, jetzt auch wenn wir aus einer anderen Tradition kommen oder vielleicht jetzt konfessionell gar nicht gebunden sind, das eigentlich erstrebenswerter Umgang ist, wie wir miteinander umgehen.
Okay, das heißt also, hinter Achtsamkeit steckt für uns jetzt nicht nur eine Reihe von Techniken, sondern auch eine Philosophie, ein ganzes Konzept.
Ethisches vor allem.
Und ein ethisches Konzept.
Genau.
Okay.
Und dennoch sehr praktisch anzuwenden ist.
Genau. Also was zum Beispiel könnte sich jetzt denn ein Patient in der Psychiatrie durch Achtsamkeit eigentlich so erhoffen?
Genau, also ich denke, dass zunächst eine bestimmte Voraussetzungen auch da sein sollen, dass ein Patient in der Lage überhaupt sein muss, aufgrund seiner Erkrankung, sich auf was Neues einzulassen. Weil viele Erkrankungen gehen damit einher, also psychiatrische Erkrankungen, dass man vielleicht von den geistigen Kapazitäten sich nicht auf etwas Neues einlassen kann. Dann würde man sagen, okay, so ein Patient wird man das vielleicht gar nicht zumuten, ein sehr langes, stilles Sitzen, sehr nach innen gekehrten Blick, sehr lang auf die Atmung zu achten, sondern vielleicht eher mit offenen Augen eher betrachten. Das heißt, unsere Sinne bedeutet nicht nur mit geschlossenen Augen nach innen blicken, sondern wir haben ja Ohren, wir können hören, wir können mit geöffneten Augen erstmal uns auch was anschauen.
Also du meinst so ein bisschen so ein depressiver Patient, zum Beispiel ein schwer depressiver Patient,
genau, der ohnehin
nicht
sich
geeignet.
Sehr viel mit Blick nach innen beschäftigt, mit seiner Unzulänglichkeit, mit negativen Gedanken, sofern er jetzt auch nie Erfahrung vorher damit gemacht hat, wäre ich eher vorsichtig und würde vielleicht tatsächlich Achtsamkeit aufrollen, vielleicht von der anderen Seite, sowas wie achtsam gehen, achtsam Musik wahrnehmen, achtsam irgendwas anderes zuhören, Natur betrachten.
Okay, also Achtsamkeit ist jetzt gar nicht eine Meditation, wo ich zwangsläufig in mich hineingucken muss, sondern ich kann auch achtsam nach außen gucken.
Ja.
Okay.
Ja, ja. Ich vergleiche es immer gerne mit Blick, wie wir eine neue Stadt anschauen. Letztendlich bemerken wir dann alles. Die Fassaden, die Gerüche, die Geräusche. Irgendwann bewerten wir das natürlich. Gefällt mir nicht. Aber erstmal nehmen wir sehr viel wahr. Und das ist so ein Blick, welchen man im Alltag auch kultivieren kann. Dass ich mir die Dinge anschaue als mit einer Neugierde, mit einer Offenheit und dadurch auch ein in Kontakt treten kann. Ja? Die Mehrheit oder vielleicht nahezu alle depressive Patienten sind irgendwann mal sehr bei sich, wenig in Kontakt mit anderen und das wäre wie so ein Lernen. Okay, wie kann ich meinen Blick von mir auf was anderes richten? Ja, wie so eine Art Brücke schaffen, um sich zu öffnen vielleicht auch für andere Lebensbereiche erneut und Mut zu schaffen, dass ich das auch kann.
Ja. Also es geht auch so ein bisschen darum, eine Fähigkeit zu entwickeln, seine Aufmerksamkeit zu steuern oder
richtig,
zu lenken.
Richtig, genau. Dabei. Also wenn wir jetzt sagen, es hat jemand sehr, sehr viel Symptom auf zum Beispiel Grübeln. Ja? Das heißt, er entgleitet vielleicht die Aufmerksamkeit, während er sich vielleicht tatsächlich mit jemandem unterhalten möchte. Und so kann er auch lernen, okay, ich unterhalte mich gerade mit jemandem und vielleicht dadurch wird diese Entgleiten, diese Grübelschleifen dadurch auch weniger. Ja. Es ist nicht gleichzusetzen, aber mit Therapie, dass man sagt, so wirkt das und dann würde ich das erreichen.
Ja. Genau, du hast ja gleich, glaube ich, betont und es scheint ja auch sehr wichtig zu sein, dass die Achtsamkeit eben ein etwas Größeres ist, als jetzt nur eine Therapie und eine Effektstärke oder ähnliches, kommt dabei nicht als Resultat rum, sondern es geht da um mehr und um anderes auch noch.
So ist meine Betrachtungsweise. Ja. Es gibt ja natürlich sehr, sehr viele wissenschaftliche Studien, die sehr viele Effekte zeigen konnten, tatsächlich Stimmungsverbesserung, besserer Schlaf, insgesamt mehr Emotionen zulassen, dann natürlich Aussteigerung von Antrieb irgendwann mal und der Energie, Verbesserung, also letztendlich Möglichkeit der positiven Gedanken erneut auch, ja. Aber gleichzeitig auch natürlich Konzentrationsverbesserung, Gedächtnisverbesserung, was auch nicht unerheblich ist, sowohl für Patienten wie auch in sonstigen Lebenskontext.
Klingt aber schon so ein bisschen wie so ein Glückspaket.
Ja,
ohne Glücksversprechen. Wenn man sich darauf einlässt, dann kann man als Belohnung Glück empfinden, aber das ist nicht ein Ziel, worauf man arbeiten kann. Wenn ich das mache, dann werde ich glücklich. Ich glaube, das sind die mediale Versprechungen, das, was man häufig findet. In Meditation geht auch nicht, oder in solchen Praktiken muss jetzt nicht unbedingt Meditation sein, nicht darum, sich wohlzufühlen erstmal oder in einen ganz anderen Modus zu kommen, sondern eben mit dem, was da ist, zu sein. Ja, und das kann manchmal sogar ganz schön schwer sein.
Okay, also das ist ja schon auch, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den du da sagst. Es geht nicht darum, jetzt hier irgendwie glücklich zu werden, die ganze Zeit zu strahlen und zu lächeln, sondern es geht darum, mit den Dingen, wie sie sind, zu leben.
Und dennoch zu lächeln.
Okay, ja. Okay.
Ja, ich bin immer wieder überrascht, wenn man zu vielleicht Yoga-Stunden oder auch anderen Praxisstunden geht, vielleicht Achtsamkeit oder meditative Praktiken, dass man häufig sehr ernste Mienen sieht. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, noch nie einen buddhistischen Mönch gesehen, der sehr ernst schaut und eine Ernsthaftigkeit an den Tag legt. Ich denke, man kann vielleicht so ein inneres Lächeln entdecken und durchaus das Ganze auch gelassen und entspannt sehen und auch vielleicht auf eine humorvolle Art.
Wir lächeln jetzt schon mal. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie genau wird denn jetzt dieses Konzept, die Idee der Achtsamkeit in die psychiatrische Praxis sozusagen umgesetzt? Mhm. Also wie sieht es aus? Du hast gesagt, es ist eigentlich nicht wie eine Therapie in dem Sinn. Wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau. Einige Praktiken wurden tatsächlich mittlerweile, also auch schon länger, in feste Konzepte der Psychotherapie integriert, sondern sind fester Bestandteil. Letztendlich alle neueren Therapieformen basieren auch auf der Achtsamkeit oder lassen sie nicht komplett weg. Mhm. Das ist sinnvoll, weil nehmen wir zum Beispiel die Atmung, welches immer der Anker und Kernpunkt nahezu aller oder wahrscheinlich aller meditativer Praktiken ist. Wenn es mir nicht gut geht, atme ich automatisch anders. Wenn ich angespannt bin, atme ich anders. Wenn ich mich freue, atme ich anders. Wenn ich mich aufrege. Das heißt, die Atmung verändert sich automatisch. Und wenn ich es schaffe, das zu bemerken und lerne, auch mit meiner Atmung vielleicht anders umzugehen, dann kann ich auch eine Selbstwirksamkeit erfahren. Das ist schon an diesem Beispiel.
Das heißt, dann wird im Prinzip die Achtsamkeit einfach in verschiedene Psychotherapieverfahren integriert.
Integriert, genau. Genau.
Und ist Bestandteil davon.
Genau. Als Beispiel wäre, wenn wir jetzt, nehmen wir einen Angstpatient, der vor der Expo steht, es ist nicht verkehrt, ihm auch beizubringen, was kann er machen in einer Situation, um die tatsächlich zu einem Erfolg werden zu lassen. Das heißt, es ist wie so ein Bestandteil, man gibt jemandem was praktisch an die Hand, was kannst du tun? Mhm. Weil häufig, so ging es mir, ich weiß nicht, ob es jedem so geht, als ich angefangen habe, die Psychotherapie zu lernen, ich habe gar nicht so verstanden, okay, was macht man denn eigentlich? Was ist denn dann praktisch? Ja, also, und somit ist das wunderbar, Integration von wirklich praktischen Bestandteilen in die Psychotherapie, weil wir uns nicht da nur kognitiv oder auf der sprachlichen Ebene mit den Patienten bewegen, sondern wir können wirklich was tun.
Und jetzt ging es schon ganz viel darum, wo das gut tut oder welchen Nutzen man vielleicht doch auch daraus ziehen kann oder was man selber lernen kann. Mhm. Gibt es denn vielleicht auch Patientinnen und Patienten, denen das gar nicht so gut tut oder wo das vielleicht auch ungeschickt ist, achtsamkeitsbasierte, sage ich mal, Praktiken oder Techniken anzuwenden?
Aus den Studien heraus wird es immer wieder betont, dass man mit bestimmten Patienten etwas vorsichtiger sein soll. Patienten, vieles erklärt sich auch von selbst. Patienten mit einer akuten Psychose wird wahrscheinlich niemand so weit gehen und eine lange Achtsamkeitspraxis mit ihm zu üben. Was aber nicht ausschließt, dass man nicht bestimmte Bestandteile trotzdem machen kann, man wird vorsichtig sein, weil dieser Blick nach innen kann auch sehr so entgleiten, so ein bisschen. Mhm. Das heißt, die Patienten oder Patienten, die zu Dissoziation neigen, wäre man auch vorsichtig. Die Patienten, die zum Beispiel traumatische Erfahrungen haben, würde ich auch ungern ohne sozusagen guter Hinführung in ein Gruppensetting, Augen zu, weil das natürlich auch Ängste auslösen kann. Mhm. Ja. Das heißt, man wird immer einen sicheren Rahmen schaffen, was man eigentlich auch für sich selber auch, während man übt, auch erreichen sollte. Mhm. So wird man auch die Patienten so weit vorbereiten, dass sie sich auch sicher auf sowas einlassen können. Also zunächst viel Sicherheit da vermitteln und langsam herantasten. Und dann auch, wenn ich denke, okay, das könnte jemandem helfen, wenn jemand sagt, das ist gar nicht so meins, damit kann ich gar nichts anfangen, dann würde ich das auch nicht forcieren und sagen, ja, es ist toll, wir haben super Ergebnisse.
Okay. Und wird es auch explizit so erwähnt, dass man sagt, in dem Sinne, wir machen jetzt noch eine Achtsamkeitsübung oder ist es mehr tatsächlich, dass man Übungen oder Praktiken einsetzt, ohne das jetzt dezidiert zu erklären?
Also im Kontext der Gruppentherapie wissen die Patienten, die melden sich auch an, haben Vorgespräche. In Einzeltherapien denke ich, es ist beides möglich. Es gibt Patienten, denen muss man sehr viel erklären, die brauchen sehr, sehr viel Vorlauf. Mhm. Aber es gibt auch so sehr praktisch Veranlagte, die sagen, oh ja, können wir machen, warum nicht? Ja. Das heißt, in Einzeltherapie ist man da auch etwas freier.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, es gibt so ein paar Krankheitsbilder, bei denen es also nicht so gut wirkt oder teilweise auch einfach vom
genau, die Wirksamkeit kann man nicht so gut überprüfen, weil man davon ausgeht, dass man da etwas vorsichtiger sein sollte. Mhm. Ja.
Genau, ja. Mhm. Eben zum Beispiel bei traumatischen Belastungsstörungen oder ähnlichem. Gibt es im Gegenzug dann eigentlich auch dazu Krankheitsbilder, für die Achtsamkeit geradezu prädestiniert ist?
Genau, also letztendlich könnte man sagen, es ist nicht die Krankheit, sondern es gibt einfach Menschen, die eine bestimmte Krankheit haben, die tatsächlich sehr, sehr viel von so einer Praxis profitieren könnten. Mhm. Insbesondere die sich dafür interessieren.
Ja.
Und die eben sich darauf einlassen können. Ich würde sagen, das sind die zwei Voraussetzungen. Ich denke, dass wir haben ja schon gesagt, Depression ist ja nicht die Krankheit und es gibt die eine Depression, es gibt unterschiedliche Ausprägungen und dennoch ist es ja immer der individuelle Mensch und ich denke, dass wir als Ärzte da sehr, sehr gut hinschauen sollen, für wen wird es passen und dann tatsächlich immer ein Einzelfall und gar nicht zu viel, okay, er hat jetzt die Krankheit, also vielleicht lieber gar nicht, Ja, und eben als Vorbereitung für Angstzwangspatienten, für die Expositionsvorbereitung würde ich, okay, ich spreche da vielleicht ein bisschen mehr aus Erfahrung, weil ich damit auch viele Erfahrungen auch sammeln dürfte und auch nach wie vor auch tue.
Genau, du hast sie gerade erwähnt, die Angst und die Zwangspatienten, da finde ich aus persönlicher Erfahrung immer die Achtsamkeit wahnsinnig wichtig, weil tatsächlich man, glaube ich, durch die Achtsamkeit auch viel über die eigenen Gedanken lernen kann und gerade so das die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung eigener Gedanken, ja, finde ich auch häufig so ein Kern dieser Störung ausmacht.
Ja.
Und durch das Lernen lässt sich da häufig viel verändern. Mhm. Du hast vorhin so ein bisschen angesprochen, es gibt so einiges an Studien oder Forschung auf dem Gebiet. Es gab ja auch irgendwie in der letzten Zeit so einen kleinen Achtsamkeitshype. Hat sich das auch so ein bisschen in Forschungs- und Studienprojekten niedergeschlagen?
Also ich komme jetzt eher aus der Praxis, deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt nicht unbedingt der richtige Ansprechpartner dafür.
Ja.
Ich lese die Studien doch immer wieder und häufig lese ich aber auch Zusammenfassungen und ich würde jetzt ungern zitieren von denen, die zitiert haben.
Verstehe ich. Ich glaube, das ist auch gar nicht so wichtig, dass wir jetzt irgendwelche Namen hören, aber du hast schon auch den Eindruck, dass jetzt gerade viel beforscht wird und
Es geht immer weiter, weil eingangs hat man, wie ich schon sagte, vielleicht die Erfahrungen gesammelt mit Schmerzpatienten, dann wurde es ausgeweitet letztendlich immer auf andere Patienten mit anderen Krankheitsbildern und dann aber auch in die Lehre. Schulen und alle anderen letztendlich Lebensbereiche und diese Bereiche in Einzelnen werden aber auch erforscht.
Mhm.
Ja.
Okay.
Ja.
Du hast vorhin den Begriff Mac-Mindfulness genannt.
Ja,
ist das denn vielleicht auch ein bisschen ein Problem, wenn sowas so zu einem Hype wird oder das plötzlich überall auftaucht? Also macht es die eigentlichen Gedanken, die dahinter stehen, auch manchmal so ein bisschen kaputt vielleicht?
Die Gefahr ist es ja immer, wenn etwas populär wird, dass es vielleicht dann nicht mehr so bleibt, so erhalten bleibt, wie es vielleicht ursprünglich war. Aber es ist ja auch Lauf der Dinge. Es wird immer durch neue Einflüsse zu Veränderungen kommen. Und letztendlich ist es ja auch jeden Einzelnen so überlassen, würde ich sagen. Es hat Praxis der Achtsamkeit hat, finde ich, viel mit Selbstverantwortung zu tun. Und ich habe schon gesagt, ich komme ja eher aus dem aus der yogischen Tradition, da wird viel von der Qualität der Unterscheidungskraft gesprochen. Das heißt, ich muss für mich unterscheiden können. Klingt das für mich passend? Ja, gehe ich da mit oder soll ich lieber davon Abstand nehmen? Und ich würde immer empfehlen, bevor man sich auf sowas einlässt, tatsächlich vielleicht so ein bisschen Theorie zu lesen und mir einen Überblick zu schaffen und dann kann ich sehen, wo erkenne ich das wieder. Und dann gibt es natürlich auch zertifizierte Lehrer. Ich glaube, da kann man sich im Wesentlichen auch darauf verlassen. Ja.
Wie wird man denn so ein zertifizierter Lehrer? Muss man auch irgendwie eine Affinität zu Meditation und Buddhismus und muss Yoga haben. Ja.
Ja, wie wird man das? Es gibt Schulen, in denen man das lernen kann, bei denen man sich auch zertifizieren lassen kann. Ich würde mich jetzt nicht auf Achtsamkeit allgemein oder auf die eigentliche buddhistische Tradition der Vipassana-Meditation stützen, weil ich darüber Kenntnisse habe, aber nicht in diesem Ausbildungsprozess bin. Ich selber befinde mich eben in der Ausbildung nach dem Konzept von Jon Kabat-Zinn, welches eben in die Medizin sozusagen einen festen Bestandteil bekommen hat und eben mit Studien viel belegt wurde und auch von Krankenkassen anerkannt und auch unterstützt. Ja, so dass letztendlich dass ich eben eher in diesem Pfad bin und nicht in dem buddhistischen Pfad, auch wenn ich den nicht abgeneigt bin und das ins Selbststudium mich da einlese, und weil mir das auch wichtig ist zu verstehen, wo kommt das Ganze her. Ja, und im Wesentlichen kann man eine Ausbildung machen und man kann sich zertifizieren lassen. Und dann muss man aber trotzdem, wenn man das weiter vermittelt, auch selbstkritisch bleiben und immer weiter an sich arbeiten. Das heißt, das ist sowohl praktisch eine feste Meditationspraxis haben, weil wir geben alles weiter aus unserer eigenen Erfahrung. Das heißt, wenn ich etwas theoretisch nur lerne und es nicht selber erfahren habe, dann kann ich das eigentlich nicht unterrichten und nicht weitergeben.
Okay, also es geht auch viel um das Fühlen und Ausprobieren dabei.
Ja, aha. Ja.
Jetzt ist Achtsamkeit ja so aus eigener Erfahrung im Medizinstudium nicht so wahnsinnig integriert, würde ich sagen, oder geringer Bestandteil. Und jetzt hast du erzählt, genau, kommen wir zum Punkt. Du machst ein Achtsamkeitsseminar, speziell für Medizinstudierende.
Ja, in meinem Fall ja, da ich in die Lehre auch integriert bin im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit. Und dafür bin ich unglaublich dankbar, auch von unserer ärztlichen Direktorin, von der Frau Professor Domschke, dass sie da auch ihre Unterstützung dafür gibt. Mhm. Die Idee kam gar nicht ursprünglich von mir, also muss ich ehrlicherweise sagen, sondern ich wurde in einem Kurs gefragt von Studierenden, was ist eigentlich Achtsamkeit? Die Patienten haben erzählt, sie machen Achtsamkeit, was ist das? Und dann sagte ich, ja, man kann vielleicht jetzt viel dazu erzählen, aber man kann es einfach mal ausprobieren. Wenn ihr Interesse habt, dann machen wir am Abschluss von unserem Seminar eine Übung. Und die waren dann alle mit so Anfängergeist total begeistert, und das machte mich dann auch so ganz begeistert. Somit habe ich das im nächsten Kurs tatsächlich mal offen auch gefragt, gäbe es Interesse. Und zu meiner Überraschung haben wieder alle Studenten gesagt, ja super, sind freiwillig länger geblieben. Und dann hat sich das so überlappend ergeben, dass es wie so eine Art Teilnahme an einem Projekt, an einem Art Wettbewerb sozusagen ausgeschrieben wurde. Und ich dachte, das wäre ja vielleicht was dafür. Und habe dann mit Kollegen gesprochen, und so haben wir einen Antrag gestellt, und den haben wir auch bekommen. Und somit haben wir jetzt tatsächlich Möglichkeit, nahezu allen Gruppen, die bei uns im Seminar letztendlich den Kurs durchlaufen, auch einen Kurs anzubieten.
Mhm. Ja. Und es ist dann ist es ein Termin, und dann wird man sozusagen, kriegt man so ein bisschen Überblick über Achtsamkeit und lernt Übungen, oder?
Ja, genau. Also es ist Konzept Seminar und mit etwas Theorie. Also ich sage ein bisschen was dazu, im Wesentlichen das, was ich jetzt auch gesagt habe, woher kommt das Ganze, wer hat es in die Medizin integriert, und dann geht es schon los mit Übungen. Fester Bestandteil sind immer die Atembeobachtung, sogenannter Bodyscan, aber etwas in einer abgekürzten Form. Mhm. Aber dann auch immer wieder schaue ich, okay, was könnte jetzt mit dieser Gruppe auch sonst passen? Und es gibt dann immer wieder so Überraschungen vielleicht. Und ich sage immer, das, was wir hier machen, bleibt so ein bisschen für uns. Es bleibt immer sozusagen in der Gruppe erhalten, weil es so einen Selbsterfahrungscharakter hat. Es ist auch mit Schweigepflicht versehen. Das heißt, das, was jeweilige Studierende mitgeben, also von sich geben, bleibt es auch innerhalb der Gruppe. Mhm. Genau, und dennoch denke ich, jede Gruppe ist so einzigartig, dass ich auch mich verpflichtet fühle zu schauen, okay, was könnte sonst noch für diese Gruppe passen.
Mhm. Cool. Jetzt sitzen wir hier in so einer kleinen vertrauten Runde zu dritt und kannst du dir denn vorstellen, dass du für uns mal so eine kleine Achtsamkeitsübung machst?
Wenn es für euch vorstellbar ist, sich darauf einzulassen?
Ich glaube schon, oder? Ja. Moritz, bist du soweit? Ja. Ja, okay, dann sind wir mal gespannt, wie sich das anfühlt.
Mhm. Mhm. Okay, also Angebot natürlich auch für alle Zuhörer. Wenn es euch möglich ist, könnt ihr die Übung auch mitmachen. Dafür muss man eigentlich gar nichts tun oder leisten oder es gibt gar keine unbedingt Voraussetzungen, außer dass man vielleicht einen Raum findet, in welchem man sein kann, vielleicht 1-2 Minuten ungestört und sich darauf einlässt. Wir würden trotzdem jetzt hier schauen, dass wir unseren Sitz so wählen, dass wir beide Füße auf den Boden haben. Das heißt, wenn wir uns sehr viel im Kopf bewegen, soll unser Sitz sehr stabil sein. Das heißt, Kontakt zum Boden ist erstmal entscheidend. Das heißt, die Stabilität geht immer, ist die erste Grundvoraussetzung. Und ich habe schon vorher gesagt, oft oder meistens wird das mit geschlossenen Augen geübt, aber bevor wir Augen schließen, wäre es schön, dass wir sie erstmal öffnen und schauen überhaupt. Mhm. Ja, uns anschauen, schauen, okay, was ist der Raum um uns, dass später, wenn wir wieder in den Raum ankommen, dass wir uns auch gut wieder orientieren können. Und vielleicht eben mit so einem neugierigen Blick, also für euch ist es jetzt natürlich schwerer, weil ihr wart ja hier schon ganz häufig, zu schauen, wie wenn du noch nie hier warst. Ne? Vielleicht fällt ja auch irgendwas auf, irgendein Detail. Und versuche auch gleich schon gar nicht zu bewerten oder die Dinge vielleicht anders haben zu wollen, sondern es einfach wahrzunehmen. Und vielleicht kannst du auch dich selber wahrnehmen als Bestandteil in diesem Raum. Und dann von diesem offenen Blick versuchen wir unser Fokus etwas enger zu machen. Das heißt, wir haben jetzt einen Tisch vor uns, welches sich sehr anbietet, sodass man den Blick langsam senken kann. Und dass man sich so nach und nach, vielleicht auch während man ausatmet, so verabschiedet von dem, was wir gerade sehen und uns dafür öffnet, was da ist, wenn wir unsere Augen irgendwann mal schließen. Und hier angekommen können wir genauso einfach schauen, was zeigt sich jetzt, was ist da? Wir können wahrnehmen, wie wir atmen. Der Atem kommt und geht. Und vielleicht auch spüren, wo ist die Atmung so am deutlichsten spürbar. Vielleicht an der Nase. Und im Brustkorbbereich. Oder auch im Bauchbereich. Dann können wir mit geschlossenen Augen wahrnehmen, wie wir hier sitzen. Die Füße fest auf dem Boden. Das Gewicht voller Vertrauen in den Stuhl abgegeben. Oberkörper aufgerichtet. Und und im nächsten Schritt kann man versuchen, das zu integrieren, selbst wahrzunehmen, sitzend und atmend. Und vielleicht zeigt sich auch noch irgendeine Emotion, irgendein vielleicht Unwohlsein oder vielleicht auch eine Freude oder so ein Gefühl der Neugierde. Vielleicht kommen auch irgendwelche Gedanken, die so sehr unverhofft oder sehr, dass man so überrascht ist, okay. Und dann bemerke es auch. Einfach nur als ein Gedanke. Und verbinde dich wieder mit deinem Atem. Jetzt geh ganz bewusst zu deinen Einatmen und nimm ganz bewusst etwas tiefere oder ein bisschen kraftvolle Einatmungen, sodass du wieder wacher und präsenter sein kannst. Und geh dann nach und nach, so wie du die Augen sanft geschlossen hast, so etappenweise deine Lider zu öffnen und schau, was ist das Erste, was du siehst, und dann öffne allmählich deine Augen richtig weit auf und orientiere dich wieder, schau, wo bin ich wieder angekommen, der Raum ist noch der gleiche, aber du bist um eine Erfahrung reich.
Ja, fantastisch.
Cool.
Vielen Dank, Sohre.
Ja, wirklich vielen Dank.
Dass du diese Übung gemacht hast. Also an alle Hörer zu Hause, wir haben beide fleißig mitgemacht, Moritz und ich. Mhm. Ich hoffe, ihr auch. Und ihr hattet die Ruhe, euch kurz diesen Moment zu nehmen. Wie ist denn deine Erfahrung? Wie wird denn das eigentlich von Patienten und Patientinnen angenommen, die Achtsamkeit?
Unterschiedlich. Mhm. Ich würde sagen, ich habe unglaublich unterschiedliche Rückmeldungen bekommen von, das soll jetzt mein Weg sein, niemals, ja. Mhm. Bis auf, ja, mehr davon, super, mhm. Das ist mein Weg.
Ja?
Ja, mhm. Ich würde sagen, die ganze Bandbreite.
Entschuldigung, gibt es da viele Vorurteile? Weil es hat ja schon, ich finde, viele Themen, die so ein bisschen auch mit Spiritualität mhm. und so zu tun haben, sind ja schon häufig vorurteilsbehaftet. Mhm. Wie ist es mit der Achtsamkeit?
Ja, und ich denke, deswegen muss man insbesondere bei Patienten sehr offen auch darüber sprechen, dass die Vorurteile zu unserem Alltag dazugehören. Und dennoch, wenn wir sagen, Spiritualität, hat jeder auch eine andere eigene Gedanken, was ist das eigentlich? Also mhm. so richtig auf den Punkt bringen, was ist eigentlich Spiritualität? Schwierig. Um Achtsamkeit zu praktizieren, muss man weder spirituell interessiert sein, noch religiös. Beides schadet natürlich nicht, weil es hat ja eigentlich was mit Menschsein zu tun. Wir alle haben einen Körper, ja? Wir atmen, unsere Gedanken kommen und gehen, wir haben Emotionen und das ist es. Wir betrachten es. Und wenn es uns gelingt, es wahrzunehmen, ohne es gleich anders haben zu wollen, zu sagen, das muss ich jetzt sofort irgendwie ändern, dann sind wir auch schon achtsam.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte von diesem Konzept der Achtsamkeit irgendwie ein bisschen mehr in mein Leben übernehmen, hast mhm. du ein bisschen Erfahrung damit, wie kann ich das denn jetzt niederschwellig so in den Alltag bringen?
Ja, ja. Das ist tatsächlich mein Lieblingsbereich ja. Von der Achtsamkeit, weil man hat häufig nicht so viel Zeit. Und wenn man dann so liest, oh, man muss irgendwie 40 Minuten am Tag, mindestens 3, 4, 5 Mal pro Woche, das kann dann einem auch sehr erschrecken. Und dann sagt man, oh, dafür habe ich keine Zeit, kann ich machen. Aber jeder Moment kann Moment der Achtsamkeit sein. Ich erzähle einfach ein paar Beispiele, die ich so selbst entdeckt habe und die ich mit sehr, sehr großer Freude mache. Was ich auch an Studenten weitergebe. Freiburg ist eine Fahrradfahrerstadt. Und wir wissen alle, wie es da manchmal zugeht. Und man kann rote Ampel nutzen als Moment der Achtsamkeit. Das heißt, wenn du an eine rote Ampel kommst, dann schaust du nicht, kann ich jetzt noch schnell rüberfahren, Chaos, Hupen. Nein, bleib einfach stehen, freu dich, rote Ampel, ausatmen und dann geht's schon weiter.
Aha.
Und,
das muss ich auch mal versuchen.
Ja. Es ist, wenn ich mich da nicht mehr über die rote Ampel ärgere, dann wäre schon viel gewonnen eigentlich.
Ja, genau.
Ja. Wie viele rote Ampeln begegnen einem so am Tag?
Ja.
Und ihr werdet feststellen, wenn ihr danach sucht, es werden sehr wenige sein.
Mhm.
Als ich das in den Kurs, an den ich selber teilgenommen habe, erzählt habe, dass ich das für mich entdeckt habe, dann haben alle gesagt, oh, das muss ich unbedingt machen. Und beim nächsten Mal sagten alle, nie war eine Ampel rot, was soll das?
So ein Mist.
Stimmt, immer aber wenn man drauf wartet, ist ja.
Verdammt.
Doppelt gute Taktik.
Genau.
Ja.
Bei Achtsamkeit kann man, man kann nicht sozusagen nicht erfolgreich sein.
Ja, das ist, glaube ich, auch wichtig tatsächlich, sich das zu merken.
Kein Wettbewerb.
Man muss es ist kein Wettbewerb, erreichen. Man muss nichts erreichen. Mhm. Es gibt, man bekommt es trotzdem geschenkt, wenn man nicht darauf wartet.
Mhm. Okay, das war schon ein guter Anfang. Hast du noch mehr Beispiele, was wir im Alltag machen sollten?
Zum Beispiel, wenn Telefon klingelt. Ich weiß gar nicht, ob heute tatsächlich Menschen noch mit Smartphone telefonieren, aber diejenigen, die es tun, ich kann auch achtsam eine E-Mail verschicken, bevor ich auf Enter drücke, kann ich nochmal ausatmen, schauen, passt das? Ich kann, wenn mein Piepser, also im medizinischen Kontext, losgeht, einmal ausatmen, dann mich erst melden. Letztendlich ist da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Der Alltag wird interessanter und sehr, sehr wertvoll und bunt.
Also einmal dieses Bewusstsein und dann auch tatsächlich immer wieder das Atmen, ne? Wenn man es so raushält. Also es spielt schon eine entscheidende Rolle.
Ja. Da ich jetzt aus der yogischen Tradition kommt, ist das etwas, es ist immer ein Anker und es ist immer da. Und wenn ich mich mit meinem Atem verbinde, dann bin ich automatisch schon in Jetzt und in Sein.
Was ich auch immer wahnsinnig cool an der Achtsamkeit finde, wo ich jetzt zum Beispiel sehr profitiert habe, ist die Erkenntnis, dass wir Menschen ja eigentlich ständig am Werten sind.
Ja.
Sind ja irgendwie noch diese Instinktmenschen, die früher dem viel zitierten Säbelzahntiger begegnet sind und dann innerhalb von Sekundenbruchteilen natürlich entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht? Und wenn es schlecht ist, dann handle ich. Und heutzutage können wir das meiste ja gar nicht mehr so richtig einordnen. Ein Beispiel rote Ampel, wie du gerade gesagt hast. Eigentlich ärgern wir uns, wir werten immer die rote Ampel gleich als was Negatives, wir aber sagen, wir gönnen uns an der roten Ampel mal einen Moment der Ruhe und der Achtsamkeit, zack, haben wir die Wertung umgedreht, wie leicht das dann doch auch geht. Ja.
Es wird aber trotzdem so sein, dass ich dann tatsächlich in diesen Modus der Achtsamsein kommen muss. Ansonsten fahre ich an die rote Ampel und ich realisiere sie gar nicht.
Ja.
Das heißt, es geht unserem Autopilot etwas auszutricksen, welcher sehr, sehr wertvoll ist. Wir können nicht jede Situation neu lernen. Das heißt, aus dem, was ich gelernt habe und durch vielleicht auch Bewertung, gefährlich, nicht gefährlich, deswegen bin ich nicht so ganz kritisch mit Bewertungen, aber es gibt mir Freiräume, dann, wenn eine Wertung für mich eher hinderlich wäre, auch das zu können, es mal nicht zu werten.
Mhm.
Ja? Und es eröffnet eigentlich die Wege.
Stimmt, ne? Genau. Und Autopilot. Kennen ja vielleicht viele Leute, da ist man zur Arbeit gefahren und man erinnert sich nicht mehr an eine einzige Etappe der Strecke.
Genau.
Keine rote Ampel, keine grüne Ampel.
Wie bin ich eigentlich hierher gekommen?
Aber man war immer nicht im Streit, den man vor 2 Wochen hatte.
Ja, genau, man war ganz woanders.
Stimmt.
Ja. So, was würdest du denn jetzt, wir versuchen ja am Anfang, aber am Ende der Folge immer so ein bisschen abzuschließen und ein bisschen zu sammeln. Was sollen sich unsere Hörerinnen und Hörer zur Achtsamkeit denn merken?
Es kann jeder, jederzeit.
Okay.
Das war eine kurze Abschiedsbotschaft.
That's easy.
Achtung.
Und denkt an die rote Ampel.
Ja.
Das versuche ich jetzt echt.
Das werde ich auch übernehmen, auf jeden
Muss
Fall.
Muss ich morgens, glaube ich, leider deutlich früher losfahren, aber vielleicht wäre es kein schlechter.
Weil du dann nicht mehr über die rote Ampel fährst?
Ja.
Oh, Moritz, das hättest du so nicht öffentlich sagen dürfen.
Oh, habe ich nicht ausgesprochen.
Aber du darfst einfach nicht sagen, welche. Dann kommt
es
auch
genau,
keine Polizei.
Es gibt ein Outtake.
genau, es wird offline nochmal. Okay, hast du noch was, Dore, was du gerne loswerden würdest, was wir dich vielleicht gar nicht gefragt haben?
Nein, ich habe mich jetzt tatsächlich ohne Wertung darauf eingestellt. Ich beantworte die Fragen. Und ich möchte mich bedanken bei allen Zuhörern, bei euch für die Einladung, für hier sein zu dürfen. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut und tolle Erfahrung für mich. Oh ja, und jetzt kann ich bei meinem Sohn angeben, ich habe sowas gemacht.
Das ist, sehr cool. Juhu, Mamas Podcast.
genau. Online und bei Spotify. Ja, cool. Ja. Dann ganz herzlichen Dank auch an dich. Sehr schön, dass du da warst. Wir haben, glaube ich, auch viel mitgenommen. Es war spannend, mal so eine Übung im Podcast drin zu machen, muss ich sagen.
Es war auch mal schön, so lange zu schweigen.
Ja, total. Mhm. Fand ich auch. War eine neue Erfahrung, aber eine wertvolle. Und vielen Dank wie immer auch an euch da draußen. Schön, dass ihr dabei wart. Und nutzt doch die Achtsamkeit ab und zu mal bei euch im Alltag. Vielleicht klappt's ja. Lohnt sich mit Sicherheit.
Und wenn ihr Interesse habt an weiteren Achtsamkeitsübungen, dann lasst uns das doch wissen, weil wir spielen schon ein bisschen mit dem Gedanken, mal ein paar einzusprechen. Stimmt's, Moritz?
Ja, Sevi. Stimmt. okay, wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.